Wir wollen zunächst miteinander beten. Ja, du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank, dass wir in Jesus Christus ein völliges Heil haben dürfen. Dass du in uns, weil du selbst das Licht bist, ein herrliches Licht angezündet hast, dass wir mit unverhülltem Angesicht deine Herrlichkeit schauen dürfen, auch heute, durch dein Wort, durch das, was du uns durch deinen Geist offenbarst. Wir bitten dich, gib unserem lieben Bruder Gnade zum Reden und uns allen rechte Herzensohren, das zu hören, was du uns sagen willst. Halte alle Störende fern, das, was nicht von dir gewirkt ist. Herr, wir rühmen deinen Namen jetzt und beten dich an. Ehre sei dir, du treuer Gott, in Jesus Christus. Amen.
Amen.
Heute Morgen wird uns unser Bruder Johannes Ullmann dienen mit dem Wort. Das Thema Licht scheint in der Finsternis, 2. Korinther Kapitel 4. Und ich lese zunächst die ersten 6 Verse. Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, also das Evangelium, das dem Paulus in Sonderheit gebracht ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt, also dieses Kosmos, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selber aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesichte Christi. Ja, in diesem Sinne wünschen wir dir Gottes Gnade und Vollmacht.
Einen schönen guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern.
Guten Morgen.
Ah, sind also einige aufgewacht. Unsere Herzen sind mit Freude und Dank erfüllt. Weshalb? Weil wir diese Tage hier in einer Bruderschaft erleben dürfen, in der Gegenwart unseres Vaters und seines Geistes. Ist ein großes Geschenk. Nicht überall gibt es eine solche Bruderschaft, auch mit einer solchen Zielsetzung. Wo sollen wir dann hingehen, wenn es eine solche Stätte nicht mehr gibt? Wir sind sehr dankbar, dass der Heilige Geist uns alle zusammengebunden hat, nicht nur, dass wir hier diese Tage miteinander erleben, sondern er hat uns zusammengebunden als unauswechselbares Glied an dem Leibe des Christus. Und deshalb haben wir Gemeinschaft untereinander und mit ihm. Ich hätte euch ja gern mal alle nach vorn geholt, um mal hineinzuschauen in eine solche Versammlung. Ist eigentlich ein Wunder, wie aus den Augen ein Stück des verborgenen Gotteslebens der Herrlichkeit Christi hindurchleuchtet, aus dem sterblichen Leib des Todes hindurch. Wir haben ja ein Zitat, als der Apostel Paulus die Brüder sah, da fasste er neuen Mut. Geht es Ihnen auch so, Brüder zu sehen, die man lange nicht gesehen hat? Man fasst wieder neuen Mut, weil man aus ihrem Angesicht diesen verborgenen Christus hindurchleuchten sieht. Für mich ist das immer ein Wunder, auch für die älteren Brüder, wenn man sie wieder sieht, weil sie eben ein Zeugnis geben viel mehr als jüngere Brüder durch die Hülle des sterblichen Leibes hindurch das eine Evangelium festzuhalten. Fassen wir neuen Mut, wenn wir uns einander begegnen, uns in die Augen schauen, weil daraus eben ein Stück der Herrlichkeit Christi hervorleuchtet. Das Thema heute Morgen, das Licht leuchtet aus der Finsternis. Das ist eine ganz wunderbare Gottesbotschaft. Wir brauchen nicht hin und her zu rennen. Nein, wir bleiben einmal ganz still stehen, konzentrieren uns. Das heißt, wir sind bereit, dass einmal alles das, was uns sonst interessiert, dass das einmal zurückbleibt, dass wir das einmal lassen können und dass wir ganz konzentriert in das offenbarte Wort hineinblicken und lassen uns so von dem verherrlichten Christus verwandeln. In dieser Beschäftigung geschieht ganz Wesentliches mit uns. Wir erfahren eine Verwandlung, eine Prägung hinein in das Bild des Christus. Das ist, Brüder, der allein gültige Weg. Wenn Finsternis vom Licht, wenn Tod vom Leben und wenn unsere natürliche Sündenpraxis verschlungen werden soll von der Kraft des Evangeliums der Herrlichkeit Christi. Nicht das Tun und nicht das Wirken ist hier gefragt. Das kann nur die Folge sein, sondern das Betrachten, das Anschauen des verheißenen Christus hebt uns heraus aus dem Staube der Verwesung und gibt uns ewig bleibendes, nie endendes Gottesleben. Nun steigen wir einmal ein in unserem Text. Der Text beginnt deswegen, darum. Darum werden wir nicht müde. Wir fragen zurück, weshalb? Weshalb werden wir nicht müde? Darum. Darum, die Antwort ist der vorangegangene Vers in Kapitel 3, Vers 18. Wir alle. Das ist also ein ganz kostbares Wort. Und ich höre den Bruder Adolf Heller in Berlin noch dieses 7- oder 8-fache Wir alle, wo nicht eine Selektion, eine Gemeinde in der Gemeinde vorgenommen wird, sondern wir alle Träger und Glieder dieser einen Gottesgemeinde, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesichte, das heißt mit Bewusstsein, mit Konzentration, wohin schauen wir? In den Kosmos hinein? Nein. Da werden wir den Kosmos hinein verwandelt. Wir schauen die Klarheit und die Herrlichkeit Gottes an. Und in dem Betrachten, in dem Beschäftigen, in dem Schauen vollzieht der Heilige Geist in uns eine Verwandlung. Es gibt keinen anderen Weg, das Bild des Christus zu tragen oder in ihm hineingestaltet zu werden. Warum werden wir nicht schlapp und nicht müde? Weil die Klarheit von der Herrlichkeit des Christus uns verwandelt. Darum werden wir nicht müde, nicht mutlos und geben auch nicht frühzeitig auf. Brüder, kennen Sie welche, die frühzeitig aufgegeben haben? Das heißt also im Kontext, dass wir ohne eine klare, bezeugte Botschaft der Herrlichkeit Christi zurückbleiben. Und dann allzu sehr, die Folge, mit uns beschäftigt sind. Und dann ist so viel Todeswesen in uns zu finden. Denn Schlaf und Müdigkeit und Erschlaffung gehören wohin? Zur alten Schöpfung. Die neue Schöpfung schläft nicht, die ist auch nicht müde. Deshalb, weil uns ein so großer Auftrag gegeben ist, sagt Paulus. Die Luther übersetzt hier ein großes Amt. Ich bin da hier sehr skeptisch. Das Wort Amt finden wir nicht, nämlich gar nicht in unserer Bibel. Da geht es um eine Amtskirche, da geht es um Amtsbrüder und Ämter. Das heißt also, ich habe das Amt zu herrschen. Nein, weil wir einen solchen Dienst in den Staub hindurch führenden Dienst haben. Werden wir nicht müde und matt, weil uns großes Erbarmen Gottes geschenkt ist, werden wir nicht mutlos. Großes Erbarmen. Da sind wir frommen Leute ja schnell fertig. Aber der eine, der das zu schreiben hatte, das war ein Verbrechertyp. Das war ein Bandenchef, war das. Die Gemeinde Gottes auszurotten. Der größte Sünder, schreibt er. Und wenn manche mit sich selbst und das, was sie verbockt haben, große Mühe haben, dann muss ich immer wieder sagen, und da müssen wir sagen, die unterste Stelle hat Paulus besetzt. Das war der Größte. Wir können höchstens ein paar Stufen unterkommen. Und das kann er bezeugen, das Erbarmen Gottes. Wann werden wir von diesem Erbarmen Gottes eigentlich übermannt? Sind von Haus aus ganz nette, anständige, fromme Leute. Haben doch niemand umgebracht. Ja, wieso das große Erbarmen? Merken wir, uns fehlt eigentlich die Dimension unserer maßlosen verloren und Verdorbenheit. Von wegen, da kam eine Schwester zu mir und sagte, ich kann einfach nicht mehr. Mein Mann hat mich jahrelang betrogen. Er gehörte auch zur Gemeinde, was nicht alles gibt. Ja, betrogen. Der Mann hat Buße getan, hat sich gebeugt. Aber die Frau sagt, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht, das ist doch so eine scheußliche, erbärmliche Sünde. Nein. Die könnte ich nie tun. Ich sagt, was? Sie könnten das nicht tun? Brüder, wir sind dem Fleisch nach zu allem Bösen fähig, wenn die Gnade und das Erbarmen Gottes uns nicht halten würde. Von wegen. Und die war so fromm von sich und ihrer glatten Weste überzeugt, dass das nicht passieren könnte. Uns kann alles passieren, wenn die Gnade Gottes uns nicht hindurchträgt und wir in Treue und Gehorsam uns bewahren lassen. Das Erbarmen Gottes, das hat den Apostel Paulus nicht müde werden lassen. Kennen Sie das, wenn die Seele matt wird? Wenn die Seele matt wird und nicht mehr will? Wenn der Geist ermattet? Wenn wir in Überdruss nicht mehr weiter wollen? Wenn wir zu dem Entschluss kommen, es hat doch sowieso keinen Sinn mehr weiterzumachen. Was soll's denn eigentlich? Da sagen mir Brüder, standhafte Brüder, du musst erst mal zur Ruhe kommen. Du rennst doch nur um die Weltgeschichte herum. Gott macht doch alles nach dem Ratschluss seines Willens. Da können wir doch auch die Füße auf den Sofa legen und können warten, bis Gott zu weit ist. Müde gewordene Brüder. Man müht sich ab, setzt sein Leben dafür ein, aber die Gemeinde kommt nicht von Fleck. Hören Sie das? Da predigt man das Geheimnis des Evangeliums und ein großen Teil schläft schon bei der Schriftlesung ein. Da müssen wir doch sagen, wären Sie doch früher, eine Stunde früher zu Bett gegangen. Aber manche, die sind überzeugt, dass der Kirchenschlaf der gesündeste Schlaf ist. Weil man ja in dem Schlafen auch noch über das Unterbewusstsein das Wort Gottes mitbekommt. Und dann wird es noch frömmer, da sagen sie, der Herr schenkt den Steinen im Schlaf. Ich sage immer, jede Dummheit kann man auch von der Schrift abdecken. Ein Pfarrer geht zum Arzt und klagt seine Beschwerden. Nachdenklich fragt er dem Pfarrer, sagen Sie mal, reden Sie, während Sie schlafen? Nein, nein, sagt der Pfarrer, ich muss oftmals nur reden, wenn andere schlafen. Die Mutlosigkeit führt zur Müdigkeit. Und diese führt zum Schlaf und zum frühen Tod. Es ist sehr eigenartig, dass der Befehl vom Todesschlaf nicht in den oft geschmähten Korintherbriefen zu finden ist, sondern, wo denn? Im Epheserbrief. Mit ganz großen Gotteswahrheiten, da spricht er hinein, stehe doch endlich auf vom Schlaf des Todes und werdet wach, die Stunde zu erkennen. Treffend hat Jesaja unsere Zeit charakterisiert, indem er schreibt, Knaben fallen frühzeitig um und junge Männer werden müde und können nicht mehr. Stimmt das heute, wenn man so die junge Generation mit diesen hängenden Flügeln durch die Gegend laufen sieht? Das ist manchmal schon sehr fragwürdig. Aber das war damals ja auch so. Der Prophet sagt das. Junge Männer können nicht mehr. Aber was denn? Aber die ihre Hoffnung, ihr Vertrauen ganz auf den Herrn setzen, die bekommen neue Kraft. Die wechseln Kraft ein. Die werden verjüngt. Dass sie laufen und nicht ermatten. Dass sie gehen und nicht ermüden. Ihr lieben Brüder, die ihr 70 und älter seid, ihr tröstet mein Herz, weil ich merke, sie haben Flügel bekommen. Flügel bekommen zum Fliegen. Das steht doch in diesem Wort. Dann bekommen wir Flügel, dass wir endlich nicht mehr verhaftet sein müssen an dem Fluch des Sichtbaren und der Materie. Flügel zum Fliegen. Hinauf der Sonne entgegen, der Herrlichkeit Christi. Das ist es ja. Müde, matt gewordene. Die Zeit, die wir hier zusammen sind, sind Stunden, wo wir Kraft einwechseln dürfen, um herauszukommen aus unserem verderblichen Schlendrian, um ganz neu unseren Dienstauftrag zu erkennen. Paulus wurde ja von der Gemeinde in Korinth schwer attackiert. Der wurde gekränkt und wurde abgelehnt. Ich weiß nicht, ob sie auch solche Formulierungen gehabt haben, wie die gescheiten Griechen auf dem Areopag. Diese Saatkrähe, dieser Krächzer, dieser Schwätzer. Das war der Paulus auf dem Areopag. Von Paulus hielten sie nicht sehr viel. Nein, nein. Nein, sagt Paulus, mutlos. Mutlos werden, das wollte er nicht. Die anvertraute Botschaft und das Evangelium der Herrlichkeit gaben ihm die Kraft zur Überwindung. Und da sagt er nun, wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verschachern, verfälschen, verdrehen oder mit eigenen Gedanken gut vermischen. Da geht's doch gar nicht um die Rechthaberei, um uns, wenn wir ein Wort sagen. Da geht's doch gar nicht um die vorderen Plätze zu besetzen. Auch versuchen wir uns nicht selbst zu profilieren, indem wir so reden, wie es gewünscht wird, damit wir endlich Ruhm haben. Darum geht's überhaupt nicht. Dem Paulus ja auch nicht. Und deshalb sagt er ja, das Evangelium ist nicht menschengemäß. Da greift sich jeder an den Kopf, der zum ersten Mal diese Gottesbotschaft hört. Wie viele Kinder Gottes haben, ist ein schwerer Satz, haben durch Diplomatie und Erfolgsdenken ihren Auftrag und auch ihre Vollmacht verloren zu einem klaren Zeugnis. Die vielen, das ist ein Ausdruck für die Mehrzahl. Das würde also bedeuten, dass der überwiegende Teil der Verkündiger das Wort Gottes verfälschen und den klaren Wein mit Wasser vermengen. Es gibt ganze, Ja, es gibt ganze Weinbanscherzentralen. Wenn ich an die theologischen Fakultäten denke, es gibt einige Ausnahmen. Wer Schwierigkeiten hat, der sollte einmal das Heft lesen von Etta Lienemann, Original oder Fälschung. Für junge Leute, die Theologie studieren, außerordentlich wertvoll. Oder das andere Buch von Gassmann, Evangelische Kirche, wohin? Paulus spricht von Verschlagenheit, von Gerissenheit, das Wort Gottes so den Hörern anzupassen, dass die Masse Beifall klatscht. Das wollen sie. Was heutzutage auf diesem Sektor alles als Wort Gottes gehandelt und angeboten ist, das ist ein Skandal. Und wir kommen ohne Geistesunterscheidung nicht mehr durch. Für den Einzelnen ist das nicht immer leicht zu durchschauen. Ich erinnere, ich wage es gar nicht, ich erinnere nur an Reinhard Bonke, Aktion Minus zum Plus. In 2. Korinther 2, Vers 17 steht von den vielen, die das Wort Gottes wie eine Marktware anbieten. Das würde also bedeuten, dass mit allen möglichen Zusätzen und Beilagen das Wort Gottes der Zuhörerschaft schmackhaft gemacht wird. Auf diese Art der Verkündigung ist Paulus nicht eingegangen. Und wir stehen alle in Gefahr, damit viele Leute kommen, die Gottesbotschaft auszuwechseln. Das Gegenteil von viele, das sind wenige. Ist klar, es sind wenige. Das war damals schon so und das hat sich heute um ein Vielfaches noch verstärkt. Ich frage hinein, haben wir den Mut, uns hinterfragen zu lassen, wo wir stehen? Bei den vielen oder bei den wenigen? Wenn der Herr uns sein Wort anvertraut, dann reden wir nicht hinter der hohlen Hand, sondern haben eine offene Verkündigung und können jedermann in die Augen schauen. Wir haben keine Hintergedanken. Wir verkündigen die Wahrheit des Evangeliums und sind bereit, uns jedem menschlichen Gewissensurteil vor Gottes Angesicht zu stellen. So übersetzt es Pfäfflin. Bei uns läuft doch nichts hinter dem Rücken oder noch nebenher. Wir brauchen uns nicht vor Menschen zu schämen oder zu entschuldigen, wenn wir die Christusbotschaften aller Freimütigkeit bezeugen. Es geht doch nun wahrhaftig nicht um die Darstellung unserer Persönlichkeit, als hätten wir uns zu empfehlen und in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt zu stellen. Was Sie und was ich zu bezeugen habe, das ist nicht unser protziges Ich, sondern Jesus Christus als Kyrios, als Allherr. Wir aber sind Knechte. Das ist die Relation. Und nun zu dem Vers 3. Brüder, jetzt wird es ein Stück ernst. Es ist ja, Vers 3, wem, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist. Ist ja ein sehr eigenartiger Ausdruck. Erst weist der Apostel Paulus alles von sich. Ja nicht, ich. Und dann auf einmal spricht er von unserem Evangelium. Oder auch von seinem Evangelium. Paulus spricht doch mehrfach davon. Das war durchaus nicht das Produkt dieses Mannes, sondern er hat es durch Apokalypse, durch eine Offenbarung von oben empfangen. Er ist nicht nach Jerusalem gerannt und hat den Petrus gefragt, sag mir noch mal, wie war denn das mit dem Jesus? Er ging 14 Jahre in die Wüste und erlebte eine Offenbarung, die nie ein Mensch jemals so bekommen hat. Durch Gottes Offenbarung. Und als solches gab er es weiter. Verstehen wir? Wenn uns dieses Evangelium nicht durch Gottes Offenbarung enthüllt, bekannt gemacht worden ist, können wir auch deshalb nicht sprechen unser Evangelium. Das geht nicht. Sind wir mit dieser Botschaft so sehr verwachsen, dass diese Botschaft unser Eigentum geworden ist und dass diese Botschaft zu uns gehört? Könnten wir das so sagen? Unser, mein, dein Evangelium. Können Sie sich mit dieser Botschaft so identifizieren, dass es ein Teil von Ihnen ist, dass Sie ohne diese Botschaft nicht mehr leben und existieren können? Dann wird aus diesem Evangelium unser Evangelium. Nicht irgendeins. Wenn wir uns lange nicht gesehen haben, dann fragen wir natürlich auch, wie es uns da geht. Das ist ganz normal. Auch, dass wir Anteil nehmen an unserem äußeren Ergehen. Aber wir sollten auch einmal danach fragen, wie es dem Evangelium ergeht. Wenn Sie nach Hause fahren, wie geht es dem Evangelium? Ob es klar und eindeutig bezeugt, geglaubt und gelebt wird, oder die Zuhörer haben sich von der Wahrheit gekehrt und hören gerne all andere Dinge. Das Evangelium ist doch kein Lehrdogma. Das Evangelium ist auch nicht ein Aneinanderreihen von Schriftzeugnissen. Das Evangelium ist eine Person. Ich bin der Logos. Wir gehen also hier mit personhaften Aussagen um. Paulus wählt klare Begriffe. Wenn unser Evangelium, die Gnadenbotschaft von der Herrlichkeit des Christi, seines Leibes, das ist seine Gemeinde, wenn die nicht ankommt, wenn die verdunkelt, verschleiert, wenn sie verborgen, wenn sie verhüllt, wenn sie vernebelt ist, wenn sie nicht ankommt und auch nicht geglaubt wird, was dann? Was dann? Das ist doch die Frage. Wir bezeugen große Gottesbotschaft und fragen, weshalb kommt diese Gottesbotschaft nicht an? Warum ist sie vernebelt, verdunkelt, verhüllt, geht nicht auf? Paulus sagt also ganz klar, das hat eine Folge. Das hat eine Folge. Und er begründet das auch. Der Gott dieses Äons hat das Denkvermögen, den Sinn, den Verstand, die Gedankenbildung blind gemacht. Nicht verdunkelt, sondern mit Licht vernebelt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Er hat die Gedankenbildung blind gemacht, damit nicht hindurchstrahle der Lichtglanz des wunderbaren Evangeliums der Herrlichkeit. Die haben einfach keine Augen. Die haben keinen Blick dafür. Zum Beispiel, wenn ein Mensch in der Dunkelheit unter einem Lichtstrahl gestellt wird, da kann er um sich herum nichts mehr erkennen. Geht nicht mehr. Das ist eine üble Raffinesse, die zunehmend von der Finsternismacht praktiziert wird. Nicht die Verfolgung in der Gemeinde, sondern die Verführung, die fromme Verführung im Gewande des Lichtes sind die beliebtesten Methoden satanischer Mächte. Wundern wir uns nicht, wenn die Botschaft der Herrlichkeit kaum Gehör findet. Und Paulus ringt ja an den Gebeten. Und Brüder, wir sollten es viel, viel fleißiger, intensiver tun. In Epheser 6 zum Beispiel, da heißt es, Epheser 6, zu jeder Zeit flehend im Geist, dazu anhaltend, wachend, für alle Heiligen, für alle Heiligen. Es geht gar nicht so sehr um eine fromme Elite, darum geht es dem Paulus nicht, sondern immer, wenn es um die Zielausgestaltung des Geheimnisses des Christus geht, da geht es immer um alle Heiligen, um alle Heiligen. damit alle Heiligen soll dafür gebetet werden und auch für mich, auf das mir Rede verliehen werde, im Auftun meines Mundes mit Freimütigkeit bekannt zu machen, das Geheimnis des Evangeliums, wofür ich in Ketten gebunden bin. Und das Gleiche lesen wir dann noch einmal in Kolosser 4, Vers 2, beharrt im Gebet, im Ringkampf, wachet in denselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass der Gott, auf das Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich gebunden bin. Brüder, vergessen wir diese Stätte hier nicht. Wenn diese Stätte fällt, dann wissen wir nicht mehr, wo wir hingehen sollen, um diese große Gottesbotschaft vor einer Bruderschaft bezeugen zu können. Hier ist eine Tür geöffnet, verstehen wir? Eine Tür. Nicht um irgendein Evangelium, sondern um das Geheimnis des Christus zu verkündigen. Deshalb ist diese Stätte hier. Durch die Verkleidung als Engel des Lichtes und in der Verlarvung allerheiligster Schriftaussagen werden Unmündige wie Gefangene hinweggeführt. Es ist schon sehr bezeichnend, dass die Namen des Gegenspielers Gottes nicht nur negative Ausdrücke haben, wie Diabolos, Widerwürger, Verkläger, sondern dass er auch den Namen eines Lichtsträgers hat. In der Septuaginta, die Übertragung des Hebräischen ins Lateinische, wird er als Luzifer bezeichnet und im Neuen Testament als Phosphoros. Wenn unser Evangelium verhüllt ist, dann bei denen, die ins Verderben laufen. Sie wissen nicht, wohin sie gehen, denn sie sind ja geblendet. Der Gott dieses Zeitalters hat die Menschen im Griff. Oder hat sie in seiner Verführung? Es ist ja ein Titel, den der Teufel bekommen hat. Gott dieses Äons. Er erhält sogar ein Gottespostulat. In Johannes 16 heißt es von ihm, dass er der Fürst des Kosmos sei und demzufolge liegt die ganze Welt im Bösen. In der Umklammerung, das heißt, der ganze Kosmos ist von der Gewalt der Finsternis umhüllt, eingeschlossen und ihr ausgeliefert. 1. Johannes 5, Vers 19. Zeit und Kosmos stehen unter seiner Hoheit, aber auch die Lufthimmel sind seiner Autorität unterstellt. Epheser 2, 2. Die Fürsten der Gewalt der Luft. Raum, Materie und Zeit, die dreidimensionale Welt steht unter der Verwaltung Satans. Und nun fragen wir, hat sich Satan selbst an diesen Platz gestellt? Bei der Versuchung Jesu klingt dieselbe Frage auf, als der Teufel dem Sohne Gottes das Angebot macht, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir alle Reiche und die Herrlichkeit des Kosmos geben. Denn sie sind mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das sind Aussagen, darüber müssen wir erst einmal nachdenken. Und wir fragen, wie weit ist die Herrschaft oder wie lange wird die Herrschaft Satans reichen? Gott hat also dem Satan trotz Gericht bei der Urkatastrophe, 1. Mose 1,2, sein anvertrautes Haus gelassen. Sein anvertrautes Haus. 6000 Jahre hat er von Gott den Freiraum dazu bekommen, die Erde in ein Paradies zu verwandeln. Ihm standen ungeheure Bodenschätze, die Energie des Kosmos und die gesamte Intelligenz aller Zeiten zur Verfügung. Aber das Ergebnis wird das totale Chaos, die Zertrümmerung seines anvertrauten Hauses sein. Es sollte sich niemand wundern, wenn dieser Äon so furchtbar, so grausam aussieht, Entsetzliches und Unmenschliches in ihm abläuft. Genauso wie es in der Schrift beschrieben und charakterisiert wird. Böse ist dieser Äon, verbrecherisch und bestialisch. Und da mitten hinein, wo dieser eine Fürst ansetzen will, alles auf einer Karte zu setzen, da lesen wir diesen Siegesruf in der Offenbarung. Nun, Brüder, Bund ausmalen. Nun endlich sind die Reiche und die Herrlichkeit des Kosmos seines Christus geworden. Seines Christus. Da haben wir den Wechsel. Das ist das Ende dieses Gottes, dieses Äons und der Fürst des Kosmos. Brüder, was ist das für ein gewaltiges Verheißungswort. Doch wir gehen zurück zu unserem Text. Der Gott dieses Äons hat den Denksinn der Ungläubigen, der Untreuen und Vertrauensunwürdigen vernebelt, damit sie nicht den Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Christi sehen, der das Bild Gottes ist, der wesenhafte Abdruck, die Prägung, die Ausstrahlung jeglicher Herrlichkeit Gottes. Wir fragen hinein, was ist Herrlichkeit? Was ist Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Gottes ist die absolute Macht und Souveränität. Hier ist nur einer Herr im Haus. Der Teufel ist nur Untermieter. Verstehen wir? Der ist nur Untermieter. Gott im Himmel hat das Vermögen, Licht und Finsternis zu schaffen, Frieden zu gewähren und auch das Unglück zu verhängen. Hier brauchen wir doch gar nicht zu diskutieren. Hier steht alles eindeutig vor uns. Das Gottesbild, was wir verkündigen, was wir bezeugen, und was wir hören und glauben, das leben wir auch. Das leben wir auch. Und wenn das nicht so ist, Brüder, dann haben wir ein verdunkeltes, ein verschwommenes und ein verzerrtes Gottesbild. Weil wir von diesem Bild Gottes her geprägt werden. Auch wenn Satan noch zurück, es gibt keinen anderen Weg, in die Ausgestaltung des Christusbildes dort hineinzuwachsen. Keine Methode, auch eine psychoanalytische Methode reicht nicht aus, wo wir einen Menschen zerlegen und dann nicht wieder zusammenbringen. Wenn es in uns zu einer Ausgestaltung und Prägung kommen soll, dann nur mit der Beschäftigung mit dem, was ewig bleibend ist, die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn Satan als ein Gott über ein einziges Zeitalter, als ein Fürst über die Lufthimmel und die Erde gesetzt ist, hat er nur eine begrenzte Existenz und hängt an der Leine wie ein Hund an der Hütte. Ist das nicht ein Trost, Brüder? Ist das nicht ein Trost, in der Offenbarung zu lesen, wenn Satan sein Hauptquartier verlassen muss und auf die Erde geworfen wird und er selbst weiß, dass er wenig Zeit hat. Hier steht Kairos, ein von Gott bestimmter Zeitraum ist ihm zur Verfügung gegeben, nicht die Ewigkeit besitzt er. Wir hatten gefragt, was ist Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Gottes ist eine alles Dunkel der Finsternis verschlingende Macht. Noch einmal, die Herrlichkeit Gottes ist eine alles Dunkel der Finsternis verschlingende Macht. Deshalb will Satan kein Herrlichkeitsevangelium. Kein Evangelium der Herrlichkeit, weil er davon völlig verschlungen und alles ihm entrissen wird. Wenn uns das zum Bewusstsein kommt, dann lassen wir uns nicht von jeder Tante und den gut gemeinten Überlegungen von Brüdern aus der Bahn werfen, sondern stehen mit einem gefüllten, mit einem brennenden Herzen bereit, das zu bezeugen, was unserem Gott und Vater überglücklich macht. Können Sie, Können wir uns das vorstellen, dass unser Vater im Himmel nicht nur ein verzehrendes Feuer ist, sondern auch in einem glückseligen Zustand sich befand und sein Herz mit Freude und Wonne befriedet war, als er dem Apostel endlich das Evangelium der Herrlichkeit anvertrauen konnte, was er äonenlang in seinem Inneren verborgen gehalten hat. Wir halten es doch nicht mal 8 Tage aus, eine große, erfüllende Botschaft in uns zu behalten. Und Gott hat sie müssen äonenlang in sich tragen, bis der Zeitpunkt kam. Das ist auch heute nicht anders. Was schrieb Paulus nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Glückselig. Wir fragen uns doch oft nach dem Willen und nach dem Wohlgefallen Gottes. Fragen wir uns doch, wenn wir früh aufstehen. Wir möchten doch gern nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes leben. Liebe Brüder, das ist eine zentrale Frage und sie soll auch bleiben, wenn wir nicht mehr aus unserem Innen heraus diese Frage haben, dem Wohlgefallen Gottes zu entsprechen, dann machen wir nur dummes Zeug. Dass wir uns richtig verstehen, das Wohlgefallen Gottes ist immer mit dem Geheimnis seines Willens, der Gesamtversöhnung und Vollendung des Alls und mit dem Evangelium der Herrlichkeit zusammengebunden. Ohne dieses Vermächtnis im Herzen können wir zwar sehr aktive Leute sein, aber ob das immer seinem Wohlgefallen entspricht, das ist eine andere Frage. Es ist überaus wichtig, diesen Tatbestand nicht zu überlesen, dass es hier in unserem Text eben um dieses Evangelium, um das Evangelium der Herrlichkeit geht und nicht um irgendein Evangelium, das Evangelium des Reiches oder andere Botschaften. Wenn es dem Feind um etwas Bestimmtes geht, dann darum, dieses Evangelium zu bekämpfen oder als Lichtsengel zu verfälschen. Das ist das strategische Hauptziel, die Herrlichkeit des uns geoffenbarten Christus nicht aufleuchten zu lassen. Da setzt er alles ein. Alles ein. Weil allein nur die Herrlichkeit, die Größe, die über alle Dimensionen menschlichen Verstehens hinausreichende Liebe Gottes uns aus dem verderblichen Todeswesen herauslösen kann, in das ewig bleibende Gottesleben hinein. Brüder, wir ringen doch darum, dass uns ganz neu diese gewaltige Gottesbotschaft nicht nur zu Herzen, das ist zu wenig, es muss durchs Herz gehen, wenn es zu brennen anfangen soll. Anders geht's nicht. Wir können doch nicht nur Gottes Botschaft hier im Kopf haben. Es geht doch nicht. Es muss durch und durch sein. Es muss die Gesamtheit unseres Seins damit ausgefüllt sein. Wir sollten uns mannhaft wehren, wenn Versuche gestartet werden und wenn es die allerfrommsten Mittel sind, dieses Evangelium mit anderen Wertmaßstäben auszuwechseln oder ersetzen zu wollen. Sind wir noch dazu bereit, für diese Botschaft zu kämpfen, wo Paulus in Ketten gelegt wurde? Als ich 16 Jahre alt war, las ich den Satz von Karl Geyer: Die Herrlichkeit ist nicht das Ziel, sondern die Grundlage der Gemeinschaft. Die Grundlage der Gemeinschaft, die geistliche Substanz eines jeden echten Glaubens. Ich war noch gar nicht so lange gläubig, ein Jahr. Aber da hat sich in meinem Inneren alles umgedreht. Da habe ich gemerkt und verspürt, dass die Jesus-Nachfolge bei mir ein einziger Krampf war. Wenn uns der Gnadenstrom seiner uferlosen und nie zu Ende denkenden Liebe Gottes und die Herrlichkeit Christi nicht zum Sterben und zum Leben bringt, dann sind wir nur religiöse und fromme Leute. Interessiert für viele Dinge, aber innerlich nicht davon erfasst und erfüllt. Vielleicht sogar solche, die vom verderblichen Licht Satans getäuscht und blind gemacht sind. Denn die anderen draußen, die braucht doch Satan nicht blind zu machen. Die sind doch blind. Die gehören doch sowieso zu ihm. Das sind doch seine Leute. Wen will er denn blind machen? Werner de Boer schreibt, die Schrift unterscheidet sehr klar die Ungläubigen von den Unkundigen und Gottlosen. Ungläubig kann erst der werden, der die rettende Botschaft hört und versteht, aber sie nun ablehnt und zurückweist, aus welchen Gründen das immer geschehen mag. Ich frage einmal hinein, kann der Begriff Ungläubige auch für Leibesglieder stehen? Schwierige Frage. Nein, beides. Er steht für beide. Für die, die draußen sind und für die, die drinnen sind. Zum Beispiel in 2. Timotheus 2,13. Wenn wir ungläubig, untreu, abistes, dasselbe Wort werden, was wird dann? Dann bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Begriff Ungläubige beinhaltet Misstrauen, nicht vertrauenswürdig, Leute, die sich nicht auf die Zusage seines Wortes verlassen, die keine treue Bindung eingehen, Menschen mit einer bewussten Ablehnung der Gottesoffenbarung. Es sind Menschen, die nicht glauben und kein Vertrauen haben zu dem, was er verheißen hat. Es sind Leute mit einem mangelnden Zutrauen zu Gottes Verheißungswort. Römer 4, Vers 20. Und Abraham zweifelte nicht an die Verheißung durch Unglauben. Wir können auch durch Unglauben zweifeln an die Verheißungen Gottes. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Wie viele Kinder Gottes leben im Unglauben an die Verheißungen Gottes? Nun werden Sie sagen, ja, ungläubig schon. Könnte ich schon akzeptieren, aber Ungläubige, die verloren gehen, das passt nun wirklich nicht zusammen. Dieser Ausdruck verloren gehen, der ist ja bei uns mit einer zweifelhaften Tradition besetzt. Und das bedeutet Ewigkeit. Verloren gehen ist Gericht, Verderben, Ruin. Und es gibt also auch Glieder am Leibe des Christus, die laufen ins Verderben. Die sind sogar dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches. Auch das ist möglich. Man könnte, auf dass der Geist gerettet werde. Man könnte diesen vierten Vers folgend wiedergeben. Wenn unser Evangelium verhüllt ist, so ist es in denen verborgen und verdeckt, die ins Verderben laufen, bei welchem der Gott dieses Äons die Gedankenbildung, das Denken der Untreuen geblendet hat, damit ihnen nicht aufgehe oder aufleuchte der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit. Die Konsequenz solcher Gedanken wage ich nicht zu Ende zu denken. Verstehen Sie das? Das Licht, der Lichtglanz des Evangeliums, die göttliche Energieausstrahlung der Herrlichkeit Christi, die soll bezeugt und verkündigt werden, und zwar unabhängig davon, was herauskommt. Was denn sonst, Brüder? Was sollen wir denn sonst bezeugen? Der Apostel Paulus sagt in Römer 16, 25, dem aber, der euch zu befestigen vermag, standhaft zu machen. Darum ringen wir doch, damit wir nicht von jedem Wind umhergerissen werden, standhaft zu werden, Brüder, in dieser Ausreifephase. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, laut meines Evangeliums und der Predigt. Die Botschaft will gepredigt, verkündigt und bezeugt werden. Nach dem Befehl des ewigen Gottes. Anders nicht. Die Gottesbotschaft ist kein Konsum. Wir kommen auf die La Höhe, hören uns große Sachen an und freuen uns riesig und gehen nach Hause und das war's dann. Diese Gottesbotschaft steht im Vordergrund. Da geht es nicht um den Paulus, viel weniger um uns. Wie heißt es in unserem Text? Denn nicht uns selber verkündigen wir. Brüder, das ist doch ein Höchstmaß an Glück. Wir brauchen uns und unseren Worten nicht hinterher zu rennen. Wir brauchen nicht beleidigt und eingeschnappt zu sein, wenn man uns missversteht und übel zurichtet. Als wären wir die Hauptstardarsteller bei dem größten Weltendrama aller Zeiten, eine Gemeinde herauszurufen und sie durch das Wort der Wahrheit und das Evangelium der Herrlichkeit zur Vollendung zu bringen. Es geht doch nicht um uns, sondern um ihn geht es. Und da fasst nun Paulus in Vers 6 noch einmal alles zusammen. Und da greift er sehr weit zurück, um uns verständlich zu machen, wie das denn bei uns war oder wie das bei uns vor sich gegangen ist, als wir gerettet wurden. Hätten wir die Möglichkeit, mit einem Raumschiff nach oben zu fliegen und könnten wir dann mit geistlich-göttlichen Augen unsere Erde sehen, dann würden wir erschrecken und zu Boden fallen. Ein in pechschwarzer Nacht um eingehüllter Planet. Jesaja hat da einen ganz klaren Blick. Er schreibt in Kapitel 60, schreibt er, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völkerschaften. Aber Paulus greift noch viel weiter zurück. In 1. Mose 1, 2, und Finsternis war über dem Chaos oder des Tumultes und der Geistwind, die koordinierte Energie Gottes, die raumschaffende Kraft schwebte, vibrierte oder brütete über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. So war das damals. Und nun nimmt Paulus dieses Geschehen, nimmt er von 1. Mose 2 herüber und trägt es uns, der Gemeinde in Christo, vor. Wie ist es denn bei uns zugegangen? Von wegen, wir haben den Fallschirm gezogen. So wie damals der Herr in die Dunkelheit des Kosmos und seiner Verwüstungen hineinsprach, es werde Licht. Genauso ist es bei uns zugegangen, als Gott zu uns sprach und uns zum lebendigen Glauben rief. Das verkündigte oder das gelesene Wort Gottes ist ist der göttliche Energieträger und kommt als Lichtstrahl in unser Herz und wir werden dadurch erleuchtet. Wir beginnen auf einmal uns in unserer Verlorenheit, aber auch die göttliche Dimension, ihn und die Rettung durch Christus zu erkennen. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß oder ließ, ist es, der in unser Herz geleuchtet hat. Das Wunder geschieht jetzt nicht draußen in der Welt, außerhalb von uns, sondern in unseren Herzen. Durch dieses Licht kommt auch das Leben Gottes in uns hinein. Unser Geist gibt ein ungeteiltes Ja zum Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und so zeugt dieses energiegeladene Wort Gottes in uns durch Glaube und Vertrauen sein unerschöpfliches Gottesleben in uns hinein. Seit dieser Zeit gehören wir zu ihm und sind ein Teil von ihm. Pfleiderer übersetzt hier, dass es zu einer Lichtschöpfung gekommen ist. Das gleiche betet ja auch Paulus in Epheser 3, 16, dass der Christus, unglaublich, haben wir überhaupt noch die Zeit, dieses Geheimnis einmal zu durchdenken, dass der Christus durch Glauben in unserem Herzen wohne, völlig bewohne. Gott ist es, der in uns Licht macht. Und nicht wir mit unseren Entscheidungselan. Und er hat damit den ganzen Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in unser Leben hineingeschenkt, damit wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind und wir in den Himmel kommen. So ist es doch eigentlich. Das ist die ganze Lebenserwartung von vielen Kindern Gottes. Deshalb hat Gott nicht den Lichtglanz der Herrlichkeit und das unauswechselbare Leben Gottes in uns hineingegeben, sondern dass der Lichtglanz wieder von uns zurückreflektiert wird und hinausleuchtet in die Tiefen des Weltalls. Luther übersetzt hier sehr schön, er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung, also dass das Licht durch uns hinausstrahlt, um anderen Orientierung und Richtung zu geben. Damit auch anderen durch uns die Erkenntnis der Herrlichkeit aufleuchte und verbreitet wird, wie sie im Angesicht Christi wieder strahlt. So hat es Dimme übersetzt. Wir erkennen ziemlich klar, dass es in erster Linie gar nicht um uns geht. Nicht um meine Sünde, um meine Probleme, die werden im Nachhinein mit abgehandelt. Dass wir endlich einmal herauskommen aus unserer kindlichen, subjektiven Heilserfahrung und lernen, göttlich-geistlich zu denken. In erster Linie geht es nicht um unsere frommen, subjektiven Erfahrung, sondern seine Herrlichkeit, die durch unser Leben, auch durch unser sterbliches und sündiges Fleisch hindurchstrahlen soll. Da steht ja in Kapitel 3, Vers 18 in irgendeiner Übersetzung, wir alle aber widerspiegeln die Herrlichkeit des Herrn, indem wir anschauen. Ein Spiegel, wir lassen das wieder zurückleuchten. Dazu sind wir in dieser Welt und deshalb hat Gott uns berufen und auserwählt. Wir haben früher in der Jugend, so 80, 90 junge Leute, durch unseren Ort jeden Sonntag gesungen in Marschformation, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Das ist es. Siegfried Fietz singt ein Lied, lass uns Leuchtturm sein, in Nacht und Wind, zur Orientierung anderer. Wir sind Darsteller, nicht um unser Selbst willen, sondern weil er das so will. Wir sind Schauobjekt und Lichtquellen, wir sind Leuchtfeuer am Firmament, wir sind Sterne im Kosmos und im Weltall. Das göttliche Licht soll mit unserem Dasein und Leben dargestellt werden. Das sagt Paulus wo? In Philipper 2, sehr, sehr deutlich. Murren wir nicht in all den zweifelhaften Lebenslagen. Wir sollen als unbescholtene Kinder Gottes wandeln, inmitten einer vertreten und verrückten Generation, unter welchen ihr scheinet wie Lichter in der Welt, viel zu schwach, wie Sterne im Kosmos in der Dunkelheit.
Darum, dass ihr haltet am Wort des Lebens.
Darstellend das Wort des Lebens mit unserer Körperlichkeit. Das ist also eine ungeheure Bestimmung für Sie, für mich und alle, die zu ihm gehören. Es kann doch nicht angehen, Brüder, es kann nicht angehen, dass wir jahrelang hier beieinander sitzen, klare Gottesbotschaft hören und dann wieder nach Hause gehen. Und keiner bekommt mit, was uns ins Herz gegeben und was uns als Dienst und Auftrag vom Herrn anvertraut ist. Das kann doch nicht angehen. Dass wir nach Hause fahren, gehen zu Aldi und zu Quelle, kaufen uns eine Decke und hängen sie um den Kopf. Damit ja nicht der andere merkt, was denn hier als Botschaft verkündigt und bezeugt worden ist. Das, was uns an Herrlichkeit anvertraut ist. Brüder, das Volk Israel hat sich entschieden für die Decke. Verstehen wir? Für die Decke, sie wollte die Decke, weil sie den Lichtglanz des Mose nicht ertragen konnte. Das führt immer ins Gericht und in die Verstockung. Wenn wir von hier wieder weggehen und leben so, dass keiner mitbekommt, was uns geschenkt ist, dann haben wir uns für die Decke entschieden. Ich möchte das ausdrücklich sagen. Liebe Brüder, leben wir dieser Berufung und sterben wir in die Herrlichkeit Gottes hinein. Und jetzt können Sie mir noch 5 Minuten Zeit geben, eine Skizze zu erklären. 5 Minuten.
Also welches Licht soll jetzt entscheiden?
Hier.
Das himmlische Licht. Ja.
Himmlische Licht. Wir sind hier
es geht jetzt um Licht, ne?
Wir sind hier im Kosmos und der Kosmos ist dunkel. Das sehen wir doch.
Das ist also viel zu blass. Tiefschwarz, wie der Pullover. So müsste es eigentlich sein. So ist es ja auch hier auf der Fuhr. Tiefschwarz. Jetzt ist gut. Das ist also unser Naturzustand. So kommen wir her. Da ist nichts zu finden von Licht. Gar nichts. In Finsternis eingehüllt sind wir. Und eigentlich müsste ich ja diese Figur genauso dunkel und schwarz zeichnen, wie eben das ganze Umfeld. Aber um die Person darzustellen, ist das so. Das ist unser Naturzustand und wie wird das nun verändert? Wie ist das? Wie werden wir, wie kommt Christus in uns hinein? Wie? Beim Hören der Botschaft. Und die Botschaft ist immer eine göttliche Lichtenergieausstrahlung. Sie trifft uns. Sie trifft uns ins Herz. Und was geschieht? Was geschieht, wenn Licht mit Finsternis zusammenkommt? Was geschieht da? Bitte? Ja, das ist ein Geheimnis. Das können keine Wissenschaftler klären. Wenn wir abends den Lichtschalter betätigen, ist die Finsternis weg. Ich sage, hat da keinen Zweck. Wenn wir die Türen und die Fenster aufmachen, besen und wollen die Finsternis rauskehren. Geht doch gar nicht. Licht kommt hinein. Und das Licht hat die Gesetzmäßigkeit. Das ist ein Wunder, ist das. Finsternis hinauszudrängen. Und das ist also auch sehr wichtig, Brüder. Wenn wir, manche denken ja, sie haben mit Finsternis nichts mehr zu tun. Der Hebräerbrief sagt, die Finsternis und die Sünde, die klebt uns an wie Desaband. Und dann fangen wir an, mit der Sünde zu kämpfen und zu streiten. Wir werden immer unterliegen. Im Kampf mit der Finsternis sind wir immer die Unterlieger. Und deshalb ist es wichtig, sich dem Licht auszusetzen. Und nun, passen Sie mal auf, was jetzt passiert. Die Licht hat die Fähigkeit, Finsternis hinauszudrängen. Mit diesem Licht kommt also auch Leben hinein, Gottes Leben. Wir sagen, ohne eine neue Schöpfung gibt es keine Zugehörigkeit zu Christus und zum Leibe des Christus. Das ist die neue Schöpfung. Und die wird nie vergehen und die wird auch nicht sündigen. Das ist ein Teil seiner selbst. Und je mehr wir uns dem Licht aussetzen, im Gebet, auch in der Gemeinschaft der Brüder, es ist ein Wunder. Jedes Kind Gottes ist eine Ausstrahlung. Eine solche Bruderschaft ist eine Ausstrahlung. Ihr dürft das mal abnehmen, auch wenn ihr davon nichts verspürt. Es ist eine Ausstrahlung. Es strahlt wieder Licht hinaus. Also sind wir uns klar, das Beschäftigen mit der Finsternis bringt überhaupt nichts. Nur der Blick in die geoffenbarte Herrlichkeit vermag verwandeln und Finsternis hinauszudrängen. Aber das wäre zu wenig. Das wäre Konsum. Konsum. Wenn ich ihn nur habe, reicht doch. Wenn ich die große Gottesbotschaft habe, reicht mir doch. Das ist zu wenig. Wir sind nicht um unserer selbst willen gläubig geworden oder auch hier heute oder diese Woche hier, sondern damit wir Gottes Energie einwechseln, nach Hause gehen und den Prozess der Verwandlung und Hineingestaltung in das Bild fortsetzen. Dazu sind wir Träger des Geistes. Jetzt geschieht also das andere. Verstehen wir, jetzt glänzt dieses göttliche Licht wieder hinaus in die Dunkelheit und Tiefen des Weltalls, aber auch unsere Nachbarn kriegen das manchmal mit, dass wir anders denken. Ich sage manchmal, manchmal. In unseren Familien, in der Ehe, im Beruf, da werden wir eigentlich zur Darstellung dessen, was wesenhaft in uns geschenkt ist. Ich habe ja dazu eigentlich noch ein Bild. Das ist ja nur der Anfang. Das Ziel des Geistes Gottes ist die volle Ausgestaltung des Christus in uns. Jetzt wächst dieser Christus und jetzt nimmt das Fleisch immer mehr ab. Verstehen wir? Die Ausgestaltung, das Profil bleibt. Aber der Christus, der will auch durch meine Hände und durch meine Füße dargestellt werden. Die Ganzheit unseres Seins. Deshalb hat Gott aus Finsternis Licht hervorleuchten lassen, damit der Lichtglanz wieder hineinstrahlt, hinausstrahlt in die Dunkelheit dieser Welt. Ihr Geliebten und Auserwählten ist das größte Vorrecht, was Gott Sterblichen zurechnen kann. Dazu hat er nicht die Engel genommen, um diese Göttlichkeit vor Engeln und Menschen darzustellen. Er segne sein Wort. Amen.
Amen. Der Inhalt deines ganzen Vortrages ist zusammengefasst in dem Lied 619. Kommen alle die Worte und Begriffe vor, die du heute gebracht hast.
Und das singen wir jetzt, weil ja, ich es aufgewählt habe.
Leuchten strahlt des Vaters Gnade, unser Weg war fern vom Lichte und so weiter. Alles, was dieselben Inhalte, die du gebracht hast, sind hier zusammengefasst. Wollen wir singen?
Und wir singen es nicht nur aus dem Herzen, sondern auch als Zeugnis für die, die mitzuhören und nicht in der Bank sitzen.
Wir singen dann 619 die vier Verse.